Der eigentliche Leiter der Expedition ist Nobrega, der gemeinsam mit Anchieta von seinen Täuflingen möglichst viele herangeholt hat, um die schwache portugiesische Truppe zu verstärken. Zugleich mit dem Gouverneur erscheint er am 18. Februar 1560 vor Rio, und sobald am 15. März von San Vicente die rasch zusammengelesenen Hilfstruppen eintreffen, beginnt der Sturm auf die Festung Vilgenions. Vom heutigen Horizont aus gesehen ist diese bedeutsame Aktion freilich nur eine Art Frosch- und Mäusekrieg. 120 Portugiesen und 140 Eingeborene stürmen das Fort Coligny, das von 74 Franzosen und einigen Sklaven verteidigt wird. Die Franzosen können nicht standhalten und flüchten rechtzeitig auf das Festland hinüber zu den befreundeten Eingeborenen, um sich auf dem Morro do Castelo neu zu verschanzen. Für die Portugiesen ist es ein Sieg, weil das Fort Coligny, die Zwingburg, eingenommen ist. Ohne die Franzosen zu verfolgen oder zu vernichten, kehren sie wieder nach Bahia und São Vicente zurück. Aber es ist nur ein halber Sieg, denn die Franzosen bleiben im Lande. Im Ganzen sind sie etwa einen Kilometer zurückgeworfen, also eine Strecke, die man heute im Automobil in 5 Minuten durchfährt. Sie sitzen ungehindert im Hafen wie zuvor, treiben weiter ihren Handel, laden Schiffe ein und aus, bauen am Morro do Castelo eine neue Festung statt der alten, sie reizen sogar die Tamoios, die ihnen befreundeten Eingeborenen, zu Unternehmungen gegen die Portugiesen. Und der erste Angriff auf São Paulo durch Angehörige dieses Stammes war wahrscheinlich von ihnen organisiert. Aber Mendes Sá hat keine Macht, die Eindringlinge zu vertreiben. Wie immer in Brasilien von Anfang an bis heute ist das Manko das gleiche. Es sind zu wenig Menschen da. Mendes Sá vermag in Bahia keinen einzigen Arm zu entbehren, sonst geriete die Zuckerproduktion, der ökonomische Nährstoff des Landes, in Stocken. Außerdem hat eine verhängnisvolle Pest den Großteil der Bevölkerung hinweggerafft. Ohne Unterstützung von Portugal ist es darum unmöglich, die Franzosen aus ihrer neuen Position zu verdrängen. Und diese Unterstützung lässt endlos auf sich warten. Unbehelligt verbleiben die Kolonisten Vilgenions weitere 5 Jahre in Rio. Und wieder ist es Nobrega, der unablässig drängt und abermals mahnt, dass, wenn statt Portugals die Franzosen weiterhin so Kurs schicken, die Bucht von Rio und damit Brasilien endgültig der Krone verloren sei. Endlich hört die Königin auf seine dringliche Bitte und entsendet aus Lissabon Estácio de Sá gemeinsam mit den von den Jesuiten im Lande vorbereiteten Hilfstruppen gegen den Feind. Neuerlich beginnen in lilliputanischen Maßen die kriegerischen Aktionen. Am 1. März 1565 segelt Estácio de Sá mit seiner Kriegsflotte in die Bucht von Rio und schlägt unter dem Pau de Açúcar an der Stelle des heutigen Urca sein Lager auf. Aber, unfassbar für unsere Vorstellungen von heute, ehe es zu dem Sturm auf den Morro do Castelo, genau 10 Minuten heutiger Autofahrt, kommt, vergehen ebenso viele Monate. Erst am 18. Januar 1566 führt Estácio de Sá seine Soldaten zum Sturm und in einem Kampf von wenigen Stunden und mit einem Verlust von 20 oder 30 Mann fällt die welthistorische Entscheidung, ob diese Stadt in Hinkunft Rio de Janeiro oder Henriville heißen wird, ob Brasilien der portugiesischen oder französischen Sprachwelt verbleibt. In solchen Dimensionen von 2 oder 3 Dutzend Soldaten wurden damals ebenso in Indien wie in Amerika Kämpfe ausgefochten, die Form und Schicksal dieses Weltteils für Jahrhunderte bestimmen sollten. Estácio de Sá selbst bezahlt von einem Pfeilschuss verletzt den Sieg mit seinem Leben. Aber diesmal ist es ein entscheidender Sieg. Die Franzosen fliehen auf ihren Schiffen aus dem Land und bringen nach Frankreich nichts anderes mit als die Kunde vom Tabak, den sie zu Ehren des Botschafters Jean Nicot benennen. Auf den Trümmern der französischen Festung, dem Morro do Castelo, weiht der Bischof die Kirche der zukünftigen Hauptstadt Brasiliens ein. Die Stadt Rio de Janeiro ist mit dieser Stunde erstanden. Es war ein lilliputanischer Kampf, aber er hat die Einheit Brasiliens gerettet. Brasilien gehört den Brasilianern. Nun aber gilt es, die Kolonie auszubauen. Und dafür bleiben ihr beinahe 50 Jahre vollkommenen Friedens. Langsam schieben sich die Grenzen nach Paraíba, nach Rio Grande do Norte und ins Innere vor, Die Siedlungen der Jesuiten in Sao Paulo beginnen sich fruchtbar zu entfalten, die Plantagen an der Küste werden erträgnisreich und neben dem ständig steigenden Export von Zucker und Tabak blüht ein anderes, dunkleres Geschäft, der Import von schwarzem Elfenbein. Von Monat zu Monat werden immer größere Frachten afrikanischer Sklaven von Guinea und aus dem Senegal herübergebracht, und soweit sie auf der Reise in den vollgestopften, stinkenden Schiffen nicht verendet sind, auf dem großen Markt in Bahia verhandelt. Eine Zeit lang droht durch diese Fülle der Neger und die erstaunliche Anzahl der von den Portugiesen produzierten Mamelucos, dieser Mischlinge aller Schattierungen, der europäische, der zivilisatorische Einfluss ins Schwinden zu geraten. Eine Handvoll Unternehmer, die sich maßlos bereichern, steht in den Küstenstädten eine unermessliche Anzahl farbiger Sklaven gegenüber. Ohne die ausgleichende Arbeit der Jesuiten, die im Innern des Landes überall Facenten anlegen und die Bevölkerung zur Sesshaftigkeit erziehen, die die Ausrottung der Eingeborenen verhinderten und durch Vorurteilslosigkeit die Mischung beförderten, wäre Brasilien vielleicht ein afrikanisches Land geworden, weil Europa sich völlig gleichgültig zeigt. Die Stunde ist längst vorüber, wo das die halbe Welt beherrschende Portugal noch irgendjemandem helfen konnte. Denn sein großartiger romantischer Traum, die ganzen drei Erdteile für sich und den christlichen Glauben zu erobern, ist ausgeträumt. Es hatte dem kleinen, tapferen Lande nicht genügt, beide Küsten Afrikas, die östliche und die westliche, zu besitzen und Indien bis hoch hinauf nach China seinem Handelsmonopol unterworfen zu haben. König Sebastian, der letzte und kühnste Träumer dieses heroischen Geschlechts, träumt von einem Kreuzzuge, der ein für allemal die musulmanische Macht vernichten soll. Statt seine besten Kräfte, seine Ritter, seine Soldaten in den Kolonien zu verteilen und das Reich der Lusiaden durch realistische Organisation zu erhalten, sammelt er wie ein Gralsritter in silberner Rüstung seine ganze Macht zu einem einzigen Heer und setzt nach Afrika über, um den maurischen Erbfeind mit einem Schlage zu vernichten. Aber nicht die Mauren trifft der vernichtende Schlag, sondern ihn selbst. Und in der Schlacht von Alcacer-Quibir, diesem letzten verspäteten Kreuzzug des Abendlands gegen das Morgenland, wird 1578 das portugiesische Heer völlig vernichtet und König Sebastian erschlagen.